SRF 2 Kultur.
Es wuselt und drängt sich in den Messehallen von Basel. Der Kunstmarkt brummt. Die Art Basel zeigt aber nicht nur Kunst für den Markt in den Messehallen. Auch in der Stadt verteilt gibt es Fundstücke zu entdecken. Der Parcours findet dieses Jahr zum vierten Mal parallel zur Art statt. Es ist ein Rundgang, auf dem man Kunst im urbanen Raum erleben kann. Rahel Walser nimmt uns mit auf den Spaziergang durch Kleinbasel.
Ein kleiner quadratischer Kiesplatz im Herzen von Basel, gesäumt von großen Laubbäumen. Der Platz ist leer. Einzig die großen Lautsprecher, welche aus den Baumkronen herausragen, deuten darauf hin, dass hier die erste Station des Parcours der Art Basel beginnt. Das Kunstwerk von Maria Abramovic heißt The Airport.
Please, all passengers on airline yacht are requested to proceed immediately to the gate 265. The plane is leaving for New York, Bangkok, Honolulu, Tokyo and Hong Kong.
Die Stimme von Maria Abramovic vermischt sich mit den Stadtgeräuschen und bringt einen Hauch Flughafenatmosphäre in die Stadt. Sie spricht von weit entfernten und exotischen Orten, bittet die Passagiere zum Einsteigen. Die Künstlerin aus Belgrad will damit die zunehmende Globalisierung thematisieren, die Mobilität der Gesellschaft und speziell auch das Nomadenleben der Künstler und Künstlerinnen. Wenige Meter weiter, inmitten des weitläufigen Kasernenareals, wartet der nächste Parcoursposten. Hier auf diesem Areal absolvierte die Schweizer Armee noch bis 1966 militärische Übungen und trainierte Pferde. Diese militärische Vergangenheit greift der Künstler Tom Burr auf. Er verteilt Gegenstände, die einem aus der Pferdehaltung bekannt sind, auf dem dunklen Betonboden. Ein Sattel, eine Sprungschanze, Pferdegeschirr. Kunst und lokale Stadtgeschichte verbinden sich. Genau das ist das Ziel des Parcours, beschreibt Annette Schönholzer von der Art Basel.
In einer Kunstmesse erlebt man ja Kunst oft in dieser White Cube-Situation, in weißen Wänden ausgestellt. Eine Stadt bietet natürlich andere Anregungen für den Künstler, ein Kunstwerk zu entwickeln. Und Parcours haben wir auch deswegen eigentlich lanciert vor 4 Jahren, weil es uns ein Bedürfnis gewesen ist, den Künstlern diese Möglichkeit zu geben, den Galeristen auch die Möglichkeit zu geben, ihren Künstlern die Herausforderung mit einem spezifischen Raum im Rahmen einer Kunstmesse anzubieten.
Kunst und Raum verflechten sich auch in jenem Kunstwerk, das in einem kleinen Konzertsaal auf dem Kasernenareal zu sehen ist. In der Mitte des komplett verdunkelten Raums befindet sich eine weiße Wachsfigur. Sie sitzt auf einem Stuhl, blickt zur Decke hoch und hält die Hände schützend vor das Gesicht. Tritt der Besucher näher, so leuchtet eine Infrarotlampe auf die Wachsfigur und bringt deren Gesicht und Hände zum Schmelzen. Der Besucher hat es also selbst in der Hand, wie nahe er gehen möchte und wie sehr er der Figur zusetzen möchte. Die Interaktion zwischen Kunst und Betrachter bekommt eine ganz neue Dimension. Und dies in jenem Basler Konzertsaal, der wegen seiner Kleinräumigkeit wie kein anderer dafür bekannt ist, dass Intimität und Interaktion zwischen Künstler und Publikum entsteht.
Dieser Tage eröffnet sie. In Basel, die wichtigste Kunstmesse der Welt. Seit gestern sind Händler und VIP-Kunden unter sich, morgen hat das breite Publikum Zutritt und einmal mehr wird an der Art Basel wohl Rekord an Rekord gereiht. Warum boomt der Kunstmarkt, auch mitten in der Krise? Die Frage geht an Nicolas Gallet, einen Kenner des Kunstmarktes und Kunsthistoriker an der Universität Zürich.
Es gibt viele neue Investoren, ganz klar, aus China. Und auch aus Mittlerer Osten. Und ich denke auch, dass viele Leute, die viel Geld im finanziellen Märkte verloren haben, denken jetzt, dass dass Kunst ist ein gut Geldanlagen.
Es sind jedoch nicht nur Private, die Kunst kaufen und damit die Preise hochhalten. Es sind auch Institutionen, auch die Kunsthäuser. Da wollte ich noch einen weiteren Ton, einen weiteren Interviewton von Herrn Gallet einspielen, der sagt, da kommen eben auch viele Kunsthäuser, die eben Museumsqualität einkaufen, zum Zug. Und damit bezeichnet der Kunstmarktexperte Nicolas Gallet Künstler, die bereits einen Platz in der Kunstgeschichte haben. Mehr zur Art Basel hier auf SRF 2 Kultur auch morgen früh auf dieser Frequenz. Ägypten ist weiter im Umbruch. Letzte Woche berichteten die Medien auch bei uns über neue Proteste auf Kairos Straßen. Die Kulturszene wehrt sich und demonstriert gegen den neuen ägyptischen Kulturminister. Der hat als erste Amtshandlung gleich mehrere hohe Kulturbeamte entlassen. Der prominente ägyptische Autor Khalid al-Khamisi ist zurzeit in der Schweiz. Elinor Landmann konnte mit ihm über die Proteste und die Entlassungen reden.
Die Proteste von Künstlerinnen und Künstlern dauern an, sagt Khalid al-Khamisi. Aber, so betont der ägyptische Autor, diese Proteste richten sich nicht primär gegen die Entlassung von Kulturbeamten. Der frisch ernannte Kulturminister der regierenden Muslimbrüder heißt Alaa Abdelaziz und er hat, kaum angetreten, die Direktorin der Oper, Ines Abdeldayem, entlassen. Außerdem den Direktor der staatlichen Museen und den Chef der Buchorganisation. Da scheint einer aufzuräumen unter den ägyptischen Kulturfunktionären. Aber eben, das sei nicht der Hauptgrund für die Demos, so al-Khamisi.
Les manifestations ne sont pas liées seulement à ce qu'il y a des fonctionnaires qui ont été licenciés de leur poste. Mais ils sont là pour dire qu'on est contre n'importe quelle tentative d'islamisation du domaine culturel.
Die Proteste, sagt Khalid al-Khamisi, richten sich gegen die Versuche, die Kultur zu islamisieren. Der ägyptische Autor ist derzeit mit seinem neuen Roman auf Lesetour in der Schweiz. 2011 machte er sich schlagartig einen Namen, als seine Taxikolumnen auf Deutsch übersetzt wurden. Die Kurzgeschichtensammlung beleuchtete das vorrevolutionäre Ägypten, aber al-Khamisi äußert sich als Journalist und Kommentator regelmäßig auch zur Gegenwart. Und wenn al-Khamisi von der Islamisierung der Kultur spricht, dann meint er damit die Einflussnahme der regierenden Muslimbrüder, die zum Beispiel Kulturzentren umwandeln wollen.
Le gouverneur de Kafr-el-Sheikh a parlé de transformer le palais de culture en une école coranique. Donc c'est ce genre de choses que les hommes de culture le refusent complètement. Donc ça dépasse totalement cette idée de licenciement de quelques fonctionnaires. C'est pas ça.
Koranschulen statt Kulturzentren, das sei ein Schlag der Muslimbrüder gegen die Kultur, sagt al-Khamisi. Ein anderer ist die Kritik am Ballett, die ein salafistischer Abgeordneter in einer Parlamentsdebatte äußerte. Ballett sei unmoralisch, zu viel nackte Haut. In der Budgetdebatte aber zog das Argument nicht. Die Mehrheit der Parlamentarier befand, diese Kunstform verdiene es dennoch, unterstützt zu werden. Khalid al-Khamisi hält sich als Beobachter nicht bei den einzelnen Schlägen auf und auch nicht bei der Figur des bisher in der Kulturszene völlig unbekannten neuen Kulturministers Alaa Abdelaziz. Al-Khamisi spricht vom Widerstand gegen die kulturpolitische Strategie der Muslimbrüder. Und diese Strategie sei es, gegen Kultur vorzugehen. Denn Kultur, so meint der Autor, sei kritischer Geist, sei eben Fragen stellen.
La culture, elle est pour promouvoir l'esprit critique. Et les frères musulmans sont là pour arrêter l'esprit critique. On n'a pas le droit de se demander, on n'a que écouter la loi coranique et dire oui, j'accepte à 100% cette loi.
Die kulturfeindliche Strategie der Muslimbrüder ist nichts Neues. Auch Mubarak, so sagt al-Khamisi, habe versucht, die Kultur zum Verschwinden zu bringen und etwa Kulturzentren in Computerschulen umgewandelt. Ägyptische Künstlerinnen und Künstler sind es gewohnt, gegen die Regierung zu agieren. Und derzeit organisieren sie sich, um gemeinsam eine alternative Kulturstrategie zu formulieren. Dahinter steckt die Überzeugung, dass politische, soziale und ökonomische Entwicklung ohne Kultur nicht geht. Noch einmal der Schriftsteller Khalid al-Khamisi.
On ne peut pas réellement parler d'un développement social, ni politique, ni économique, sans bâtir une vraie infrastructure culturelle. Ça veut dire une base des idées où ces questionnements seront discutés, parlés et reparlés dans toutes les villes de l'Égypte.
Kultur, so der Autor, ist in Ägypten Ort der Debatte und der Fragen. Und Kultur ist in Ägypten darum immer auch rebellisch engagiert.
On ne peut pas réellement vivre dans un pays en crise, une crise sociale et culturelle et économique et financière, et ne pas être engagé vis-à-vis de cette crise.
Und so wird in einem kulturfeindlichen Klima sogar eine Ballettaufführung zu einer politischen Manifestation.
Und nun kommen wir zu einem Superstar der Geige. Der Deutsch-Amerikaner David Garrett begeistert seit Jahren die große Masse mit seinem Mix aus Klassik und Rock, mit Orchester und Rockband zugleich im Rücken. Mozarts türkischer Marsch mit schlagenden Beats oder Thunderstruck von AC/DC auf der Geige. Gestern Abend kam er ins Zürcher Hallenstadion. Musikredaktorin Marielle Kreis war mit 10.000 anderen dabei, um David Garrett zu sehen. Erst einmal habe ich sie zum Phänomen David Garrett gefragt. Warum füllt dieser Geiger solche Hallen?
Punkt Nummer eins, denke ich ganz klar, er ist ein unglaublich schöner Mann und er sieht einfach schön aus, wenn ein so schöner Mann auf der Bühne steht und Geige spielt. Ganz einfach.
Und wie ist es mit der Show?
Ja, bombastisch. Mit Feuerwerk, mit Feuerfontänen, mit Nebel en masse. Also da ist alles dabei, da sind Tänzerinnen dabei. Eine Videoinstallation im Hintergrund, über die ganze Bühne gezogen, in 10, 20 Metern Höhe. Also da war viel los.
Und dann noch die Musik.
Ja, das ist ein ziemlich einfaches Rezept. Eingängige Melodien aus der Klassik oder aus dem Rock, verbunden mit virtuosen Passagen und harten Beats.
David Garrett rockt das Hallenstadion. Marielle Kreis und das Publikum. Waren da schreiende Teenies wie bei einem Justin Bieber-Konzert?
Genau das hätte ich erwartet, als ich da hingegangen bin. War aber völlig überrascht. Es waren eher die Mütter oder vielleicht sogar die Großmütter von diesen Teenies, die man erwartet hätte.
12 Jahre ist es her, da hat David Garrett noch ein ganz anderes Publikum angesprochen. Er war der jüngste Exklusivkünstler der deutschen Grammophon, 14-jährig. Unter Claudio Abbado hat er eine CD aufgenommen. Zubin Mehta nannte ihn den größten Geiger seiner Generation. Wie ist er von Mendelssohn und Mozart zu Rock-Mozart und zu Michael Jackson gekommen?
Ja, begonnen hat alles als wirklich typische Wunderkind-Karriere mit den Bilderbuch Stage Parents im Rücken, also Eltern, die ihn getrimmt haben, die ihn gefordert haben. Er ist von Konzert zu Konzert, von Land zu Land gereist und hat geübt en masse, bis es irgendeinmal nicht mehr ging, dieses Leben im goldenen Käfig. Und dann ist er ausgebrochen, das war in London. Er hat die Schule geschwänzt, die Hochschule geschwänzt und ist dann von der Schule gefallen. Und dann 2 Jahre später hat er sich nochmal aufgerafft und gesagt, jetzt will ich es nochmal wissen und ist dann die Juilliard School gegangen und hat dort Geige studiert.
Also sozusagen der Klassikrebell, der zur Rockmusik und eben zu einem ganz anderen Repertoire kommt.
Ja, genau. Das hat er sich dann angeeignet, weil ihn eigentlich nach dem Studium kein Label für sich beanspruchen wollte. Und er hat dann diese Marktlücke für sich entdeckt.
Eine tolle Story, eine tolle Marktlücke. Und es verkauft sich gut.
Verkauft sich sehr gut, ja. Es sind 300.000 Tickets im letzten Jahr über den Ladentisch gegangen. Dieses Jahr rechnet man etwa mit 500.000.
Marielle Kreis, wenn man jetzt das alles wegdenkt, die Pyroshow, die Lichter, die ganze Aufmachung, was bleibt an Musik übrig? Was für ein Geiger?
Ja, ich musste da wirklich mal so meine Ansicht, wie ein Geiger klingen muss, ich aus der klassischen Musik heraus, das musste ich einfach beiseite schieben und mit einem ganz anderen, etwas offeneren Geist für diese Rockmusik herangehen. Und trotzdem, obwohl ich das wirklich versucht habe, was übrig bleibt, ist ein abgestumpfter, ziemlich gefühlloser Geiger, der seine Evergreens einfach so runterraspelt und streng nach dem Metronom spielt. Er hat einen Knopf im Ohr, das tickt die ganze Zeit. Und das ist mechanisch, das ist maschinell, was da passiert auf der Bühne. Also ich habe mich teilweise fast ein bisschen gefühlt, wie wenn ich auf dem Kanapee sitzen würde zu Hause mit einer Tüte Chips und mit mir 10.000 andere. Es war so nichts rübergekommen an Gefühlen.
Die Bilanz also viel Rauch, viel Pyroshow, viel Scheinwerfer und schöne Tänzerinnen, aber musikalisch eine eher ernüchternde Bilanz.
Ziemlich ernüchternd. Ziemlich klischiert von den Streicher, von den Arrangements her. Die satten Streicher im Hintergrund, alles ist da, was eigentlich das Klischee erfüllt. Aber es gab einen Moment oder zwei Momente, da dachte ich, musikalisch doch noch interessant. Das war nämlich dann, als er Stücke genommen hat, die von der klassischen Musik, die an sich eigentlich im Original schon ganz schön rocken. Und die hat er dann verstärkt mit seiner Band, mit den Streichern, aber einfach nur diese Elemente, die in der Klassik eigentlich auch schon so richtig einschlagen. Wie zum Beispiel das Scherzo von Beethovens 9. Sinfonie.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.